Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast und den freue ich mich hier begrüßen zu dürfen. Aber wie immer an dieser Stelle begrüße ich ja nicht unseren Gast, sondern meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Andreas. Unser heutiger Gast ist Geschäftsführer der GRC Consulting AG mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen berät Kunden insbesondere in den Bereichen Datenschutz, Informationssicherheit oder auch Risikomanagement. Wir müssen an dieser Stelle schon zu Beginn so einen kleinen Transparenzhinweis bringen, denn Marc und ich kennen unseren Gast schon was länger und arbeiten bei einem Projekt auch aktuell mit ihm zusammen, denn gemeinsam sind wir für das E-Magazin IT und Informationssicherheit Update verantwortlich, das alle zwei Wochen im VNR Verlag erscheint. Jetzt aber zu unserem Gast. Er ist ja nicht umsonst hier, sondern soll über seinen Werdegang mit uns sprechen. Und da sind wir schon ganz gespannt. Herzlich willkommen, Andreas Hessel.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, mein Name ist Andreas Hessel. Ich bin Geschäftsführer der GRC Consulting AG seit zwei, drei Jahren. Und freue mich auf eine spannende Unterhaltung.
Gut, wir wollen mal anfangen. Wir fragen ja immer quasi so ein bisschen, wo denn das berufliche Leben von den Leuten angefangen hat. Zuerst einmal muss man sagen, wir beide sind ja beide im schönsten Bundesland der Welt geboren. Wir sind ja beide geborene Saarländer.
Ja.
Aber irgendwann hattest du ja mal einen Schulabschluss in der Hand und hast gesagt, so, jetzt muss ich was mit meinem Leben machen. Meine Eltern wollen nicht mehr für mich bezahlen. Was mache ich denn jetzt? Wo hast du denn angefangen, dir deine ersten Sporen zu verdienen?
Oh weh, das war ein sehr langer und sehr mühseliger Weg. Der hat mich über sehr viele Stationen geführt. Also, wenn ich meinen Lebenslauf so anschaue.
Fangen wir mal mit der Ausbildung an. Was hast du denn mal ursprünglich gelernt oder studiert?
Also, gelernt habe ich nach dem Abitur, habe ich zuerst mal begonnen, ein Studium Sozialpädagogik. Zwei Semester gemacht und festgestellt, dass mir an diesem Studium viel zu viele Helferleins begegnet sind, die Welt retten wollen, was irgendwie nicht so mein Ding war. Damals hatte ich schon einen Sohn und stand schon ziemlich fest im Leben. Und die Kollegen im Studiengang, das waren alles so 18-, 19-Jährige. Ich will jetzt nicht da rausgehen, aber das war echt nicht mein Ding gewesen. Gut, habe ich abgebrochen und habe dann mich beworben an der Kunsthochschule in Köln für ein Kunststudium. Habe da auch tatsächlich einen Studienplatz bekommen. Allerdings aus der familiären Situation heraus haben wir dann gesagt, nee, mit Kind und Kegel nach Köln ist dann auch nicht so unser Ding. Und dann habe ich ein Studium Industriedesign in Saarbrücken begonnen, damals noch an der Kunsthochschule in Saarbrücken. Und das habe ich auch beendet, Diplom gemacht. Und festgestellt, dass das auch irgendwie brotlose Kunst war. Das heißt, super Studium, aber kein Arbeitsplatz.
Ich muss mal dumm fragen dazwischen, Entschuldigung. Ich habe keine Vorstellung, was du hättest werden können mit diesem abgeschlossenen Studium, das du ja nun mal hattest. Was hast du dir denn vorgestellt, würdest du dann beruflich machen? Irgendeine Vorstellung während des Studiums muss man ja entwickeln. Also was wäre dein erster Berufsweg gewesen, wenn du ihn verfolgen hättest
können? Industriedesign ist ja übersetzt Produktdesign, also kommt aus dem amerikanischen Industrial Design, also Produktdesign. Mhm. Ziel war es, in einem Unternehmen zu arbeiten, was weiß ich, Automobilindustrie oder egal, in Industrieunternehmen, das eben Design, wie soll ich sagen, nötigt. Ne? Ob das jetzt, was weiß ich, Saarland, Villeroy & Boch, Teller oder designen oder eben bei Porsche oder VW ein Armaturenbrett, ne? oder was auch immer. Ne?
Okay. Also da warst du relativ offen, ist in der Branche nicht festgelegt, sondern hättest alles dir vorstellen können sozusagen. Okay, und da ist es dann aber nicht zugekommen.
Leider nicht, nee. Okay. In unserem Studiengang haben zwei Leute tatsächlich einen adäquaten Arbeitsplatz im Industrieumfeld bekommen. Okay. Ja, und das waren allerdings dann wirklich Cracks, muss man sagen. Ne? In dem Umfeld muss man tatsächlich auch wie soll ich sagen, man muss sich verkaufen können, man muss wahnsinnig gutes Netzwerk haben und. Okay. Ne? Das war damals nicht mein Ding. Ne? Ich war mehr so der Konstrukteur. Ich habe als Diplomarbeit einen Rollstuhl designt. Das war nochmal sozial angehaucht, was auch, ja, wie soll ich sagen, nicht negativ zu verstehen ist. Aber ich war dann bei einem bekannten Rollstuhlhersteller, der habe dort meine Diplomarbeit präsentiert. Die haben gesagt, oh, tolles Teil, ne? Aber Design ist ja eigentlich gar nicht so das Ding, weil wer einen Rollstuhl braucht, der kauft, das wird einem verordnet, ne? Von der Krankenkasse. Ja. Wie der aussieht, ist dem aus der Krankenkasse mal gerade egal. So. Also heutzutage sieht es nochmal anders aus, ne? Da hat sich viel getan in dem Umfeld. Heutzutage gibt es auch, ja, Rollstuhldesign, tatsächlich. Mhm. Damals, ja, war ich vielleicht der Zeit voraus, egal. Auf jeden Fall war das ein Schuss in den Ofen. Jo.
Und was hast du dann gemacht? Irgendwie musstest du ja dann auch deine Familie ernähren.
Genau, jetzt wird es kompliziert. Ja, damals, also wie gesagt, mit der Ausbildung kein Arbeitsplatz. Ich bin dann aufs Arbeitsamt gelaufen und habe dann dort die frohe Botschaft erhalten, ja, es werden Programmierer gesucht. Ne? Das war in den späten 80ern. Mhm. Und ich habe damals von IT, Computer, überhaupt keinen Plan. Okay, habe ich gesagt, okay, werden gesucht, also habe ich eine Ausbildung als Programmierer bei Siemens begonnen in Saarbrücken. Habe die auch abgeschlossen und war dann Kommunikationsprogrammierer und habe dann direkt nach der Ausbildung bei einem Unternehmen angefangen und dort als Programmierer gearbeitet und in erster Linie fürs Arbeitsamt und auch andere für Siemens und so weiter Schulungen abgehalten. Das heißt, ich habe dort COBOL-Programmierer ausgebildet. Vor Ort. Also ich bin in ganz Deutschland rumgefahren und habe für insbesondere für Siemens Programmierer ausgebildet oder weitergebildet. Ne? Mhm. Okay. Das heißt, wie man schon sieht, ein Jahr Ausbildung bei Siemens und das war so richtiger Schnellstart. Das war irgendwie total mein Ding. Ne? Okay. Ich habe nie Mathe viel kapiert. Das war alles für mich. Ne? So, aber Programmierung war echt, das war mein Ding. Ne? Okay. Ja, und allerdings, was nicht mein Ding war, war das ganze Jahr unterwegs zu sein und die Familie nur am Wochenende zu sehen. Mhm. Dann bin ich dort ausgeschieden, habe zeitlang als freiberuflicher Programmierer gearbeitet für verschiedene Unternehmen, unter anderem Metro und damals die Realmärkte, habe dort insbesondere so Tools entwickelt, Datenbankprogrammierungen gemacht für Inventur und so weiter und so weiter. Als Freiberufler. Und das war eigentlich auch so. Heute sagt man dazu, wie sagt man dazu noch, Scheinselbstständigkeit. Ne? Mhm. Da habe ich nur für Real programmiert in Saarbrücken. Ne?
Ist ja bestimmt verjährt.
Ja, bin da jeden Morgen hingetappt. Ne? Mhm. Egal. Und ja, ist schon ganz, ganz lang her.
Okay, aber dann war das ja quasi einer der zumindest mir bekannten wenigen Fälle, wo das Arbeitsamt quasi ja den Nagel auf den Kopf getroffen hat bei dir und gesagt, so, vielleicht war es auch nur Zufall, dass du erfahren hast, okay, wir haben Programmierer gesucht und hast gesagt, ich mach das mal. Aber es war ja wirklich mehr oder weniger Zufall, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das jetzt genau das Ding für dich war. Wär's alleine vielleicht gar nicht drauf gekommen.
Nie im Leben, ne? Okay. Weil ich komme aus dem Sozialbereich, ne? Ich kann mir ja ruhig sagen, in den Jugendjahren, ich nenne es jetzt mal Revoluzzer, ne? Also bei der Wehrdienstverweigerer, was damals alles so dazugehört hat, ne? Zu dieser, ja, ich sage mal, späten Hippie-Bewegung, muss man so zu sagen. Ne? Mhm. Lange Haare und ne? Stirnband und und so weiter, was man damals so alles gehabt hat. Ne? Und in 78, ne? Ich bin 60 geboren. Ja, das war halt so die Zeit, ne? Und dann Programmierung, also ne? Sozialwesen war okay, ne? Aber dann Programmierung hat ja überhaupt gar nicht reingepasst, ne? In mein Weltbild auch. Ne? Aber ja, gut, Arbeitsamt hat gemeint, wäre okay. Und wie gesagt, war für mich wirklich eine gute Sache.
Okay, jetzt hast du, ich muss ja mal so ein bisschen zeitlich springen, damit wir mal so. Jetzt hast du COBOL wirklich ja gelernt und hast das auch trainiert, hast das auch wirklich praktisch gemacht. Und jetzt hast du da als Scheinselbstständiger für die Realgruppe gearbeitet. Das hat jetzt noch nicht viel mit dem zu tun, was du heute machst, nämlich unter anderem ja dich um IT-Security zu kümmern. Wann bist du denn das erste Mal wirklich mit IT-Security dann in Berührung gekommen?
Das war 98, als ich, also eigentlich noch ein Jahr davor, ich habe ein Jahr, also 97, 96 habe ich angefangen, als es hier in Deutschland losging mit Internet, habe ich ein Jahr lang bei AOL in der technischen Hotline gearbeitet.
Ach, du warst das. Okay.
Ja, genau. Ich war das. Ne? Genau. Der mit dem Modem immer. Ne? AT und so weiter. Ne? Das heißt, ich habe zusammen mit Boris Becker Deutschland ins Internet
gebracht. Ins Internet gebracht.
Sehr gut, wissen wir das
genau.
Auch. Ja.
Danach habe ich ein Jahr bei einem Unternehmen in Saarbrücken als Netzwerkadministrator gearbeitet. Also bin dann weg von der Programmierung in Netzwerkadministration rein. Und dann 98 bei einer Bank angefangen, hier bei der SALB in Saarbrücken. Die haben mich damals eingestellt, um vom Terminalbetrieb in Windows-Netzwerk zu migrieren. Und dort bin ich dann von über Netzwerkadministration bis hin zum IT-Leiter gut die Leiter hochgeklettert. Und dann damals ging es dann los mit der Bundesaufsichtsamt für Finanzen mit entsprechenden Sicherheitsanforderungen an die Banken, mit der Regulatorik dann los, ja, in den Jahren.
Entschuldigung. Du sagst das so en passant, dann bin ich dann irgendwie Netzwerkadministrator geworden und so weiter und in die Bank rein. Wie kommt man denn von Programmierer zur Netzwerksicherheit? Das ist ja schon ein bisschen was anderes. Hat da wieder das Arbeitsamt zufällig einen guten Tipp gehabt? Oder hast du das irgendwo gesehen und gesagt, ey Mann, das könnte auch mein Ding sein? Oder wie kommt man da drauf?
Willst du das wirklich wissen?
Ja, gerne.
Ja, muss ich. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin kein Mensch, der straight irgendwie irgendwas gemacht hat. Ich habe sehr viele Dinge gemacht. Und Programmierung war eins davon. Und letztlich, wie bin ich zur Netzwerkadministration gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Das heißt, ich habe es ja gesagt, Real ist so, hat jetzt, diese Programmierung, ich sag mal, gekündigt, weil die sind nach Mannheim gegangen, konnte ich nicht mehr arbeiten und dann war ich wieder quasi arbeitslos, weil mein Kunde war weg und sonst war keiner da, wie das so ist, wenn man scheinselbstständig ist. Und gut, ich habe auf dem Spielplatz hat sich jemand neben mich gesetzt, haben wir so ein bisschen gesprochen, was machst du? Und dann hat er gesagt, ich habe ein Unternehmen, das Netzwerkadministration für, also ein klassischer Outsourcer, ne? Also der hat Netzwerkadministration für ein Industrieunternehmen in Saarbrücken gemacht. Ja. Und was machst du? Ja, ich bin Programmierer. Und dann sagt, ich suche jemand für die Administration. Kannst du Netzwerkadministration? Ne? So, und da ich arbeitslos war, habe ich gesagt, ja, kann ich. Ich habe keinen Plan gehabt. Ne? So, und da hat er gesagt, ja, 3 Wochen kannst du anfangen. So, das habe ich gemacht. Ich habe mir ein Buch gekauft über Novell, damals Novell-Netzwerke, und habe das Buch gelesen. Ne? So, und 3 Wochen lang. Dann habe ich dort alleine, das muss man tatsächlich, das ist nicht gelogen, alleine in Industrieunternehmen, komplette Netzwerk, 200 User und Fertigungsstraße. Von heute auf morgen, ich habe da gesessen, ein riesen Server-Dienstbums vor mir, 200 User, alleine. Kein Plan. Ich bin von jedem Tag zum nächsten gehangelt. Ne?
Ja.
Wenn irgendwas war, Buch raus, ne? Damals noch Bücher gelesen, was könnte das wieder sein? Ne? So, hat aber geklappt. Ich habe ein Jahr lang gearbeitet und von da aus bin ich in die Bank gekommen. Das war so der Wechsel. Ne? Und in die Bank habe ich dann gesagt, okay, ich habe alleine ein Netzwerk administriert, Windows, Novell und Windows, super toll, ne? Oh. Das war, kriege ich heute noch Gänsehaut, ne? Das war ein hartes Jahr.
Und als du in die Bank gewechselt bist, musstest du dir ein zweites Buch kaufen, weil da ja nochmal höhere Anforderungen waren.
Genau, ne? Die hatten nämlich IBM Token Ring, von dem ich auch überhaupt keinen Plan hatte, habe ich auch erzählt. Also kann ich alles. Genau, habe schon mal etliche Bücher gekauft. Aber das hat alles funktioniert. Ne? Und ich bin tatsächlich jemand, ich kann mich hinsetzen und kann das lernen. IT-Security, ich habe keine Kurse gemacht, ich habe mir das angeeignet, ich habe das gelesen. Und in der Bank dann später, als das mit der, wie soll ich sagen, mit der Regulatorik losging, habe ich mich auch weiterbilden lassen. Mhm. Ja, weil gut, da tatsächlich ins Eingemachte. Mhm. Der Wechsel vom Administration in die Security, das habe ich tatsächlich mir angeeignet, habe das dann eben forciert und die Bank hat dann gesehen, okay, da ist jemand, ne, der bringt die Themen voran und dann bin ich dann eben auch in diese Themen reingerutscht. Mhm. Und auch Datenschutz genauso. Wie bin ich zum Datenschutzbeauftragten einer Landesbank gekommen? Ne?
Zu spät geduckt.
Das war der Revisionsleiter, der ist in Pension gegangen und da war ich schon in der Informationssicherheit so ein bisschen beschäftigt, hat es geheißen, oh Hessel, machst du irgendwie was mit Sicherheit und so, kannst du eigentlich auch Datenschutz machen. So, da war ich Datenschutzbeauftragter. Von heute auf morgen.
Ja, ich meine, man muss natürlich sagen, das sind Karrieren, die heute so nur noch schwer möglich sind. Ne? Also, dass man da quasi reinrutscht, obwohl man das vielleicht nicht studiert hat. Also heute in einem größeren Unternehmen, wenn man da nicht irgendwie Informationssicherheit studiert hat, wird man ganz, ganz große Probleme haben, dort irgendwie ein Jobangebot zu bekommen. Die haben zwar alle Bedarf, aber so Leute, die es vielleicht nicht studiert haben, werden da Probleme haben, reinzukommen. Was ich nicht unbedingt gut finde, diese Entwicklung, weil man kann sich das Wissen ja auch auf andere Art aneignen. Aber das ist sicherlich ein bisschen so. Ne? Genauso wie die ersten Informatikprofessoren ja selber nicht Informatik studiert haben, weil wo sollten sie es denn studieren? Ne? Ja. Und so ist das natürlich in diesen Bereichen, dass viele Leute, die es sich einfach selber beigebracht hatten oder einfach Bock darauf hatten, im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße aus engagiert worden sind, weil wo sollte man die Leute hernehmen?
Genau.
Jetzt, aber ja.
Ein ganz wesentlicher Punkt ist ja, was ich in meinem Lebenslauf halt immer wieder hervorhebe, auch wenn ich mit anderen Kollegen spreche, die Motivation, ne, Neues zu erlernen und das auch tatsächlich voranzubringen, ne, das ist ein wesentlicher Bestandteil, den du eben in einem Studium so nicht lernst.
Ne? Genau.
So, einfach mal, was ich heute, ich bin ja viel unterwegs und habe viel, viel in meiner Laufbahn kennengelernt. Es gibt kaum noch Leute, die tatsächlich bereit sind, sich ein Buch zu schnappen und zu sagen, hey, das da ist wichtig, das eigne ich mir jetzt an. Und da bin ich der Einzige im Unternehmen, der das kann.
Ja.
Damit gehe ich dann im Unternehmen voran. Ne?
Vor allen Dingen vielleicht auch.
Brauche eine Weiterbildung und brauche ein Zertifikat. Lieber Chef, bezahl mal, mach mal. Und wenn ich das Zertifikat habe, kriegt auch kein Haar mehr danach, ob ich das wirklich kann oder nicht kann. Hauptsache, ich hab's. Ne?
Ja, aber ja viel, dieses autodidaktische Weiterbilden, was du hast, dann zum Teil auch ja in einer Situation, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, ob ich das jetzt wirklich brauche und wo es mich hinführt. Ja. Mich aber trotzdem da reinzufuchsen und zu sagen, das ist ein Thema, das mich interessiert, so diese intrinsische Motivation, einfach Bock auf Neues zu haben, neue Technologie zu verstehen und so weiter, auch das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Ne?
Ja, klar, absolut. Und wenn ich das auch bei der Bank, wenn man sagt, es ist zwar klar, das ist eine Behörde, eine Landesbank, ne? Aber die ganzen Themen, ne? Lotus Notes zum Beispiel, als Beispiel, die hatten Lotus Notes eingeführt damals. Ich war ja Programmierer, so, da habe ich mir die Lotus Notes Programmierung mal angeschaut, ne? Wenn ich Zeit hatte, zu Hause auch wieder, ne? So, habe ich da reingefuchst. So. Am Ende habe ich dort ein komplettes, ich habe den User Helpdesk bei Landesbank aufgebaut, weil das hatten ja auch nicht, ne? So, die hatten gar nichts. Um es so zu sagen. Die kamen aus der Terminal-Welt. Das heißt, ich habe dort in Lotus Notes ein komplette User-Helpdesk programmiert, ohne CMDB, nebenbei. Und die haben auch eingesetzt über Jahre. Ja. Mhm. Ist zu meinem Ausscheiden war immer noch Notes-Anwendungen von mir. Das heißt, ich nebenberuflich habe für die Bank dann Lotus Notes, wie soll ich sagen, Datenbanken, Workflows entwickelt, die Bank mir dann bezahlt hat. Ne? Mhm. Also da habe ich während meiner Bankzeit meine Programmierung wieder aufgebaut, ne? Nebenberuf. Ja. Und Internet genauso. Ne? Diese ganzen Geschichten, die habe ich einfach dann immer vorangetrieben. Zuerst hat es geheißen, nö, brauchen wir nicht so einen Quatsch, nur Internet, um Gottes Willen.
Setzt sich nicht durch.
Aber wenn ich das gelernt hätte, ne, und gemacht hätte, und so war ich immer der Erste, der sagen konnte, hey, ne, Vorgesetzter, ich kann das. Dass du es willst, hier hast du es. Ne? Mhm. Und so kommst du weiter. Ne?
Ja. Das ist tatsächlich so. wir wollen ja ein bisschen über dein Leben reden, aber grundsätzlich, ich glaube, das ist natürlich so ein, also zwischen uns liegen ja, zwischen Michael und mir und dir liegen ja so Pi mal Daumen 15 Jahre und das ist natürlich schon, wie heißt das, du bist ja nicht Generation C64, die quasi irgendwie im Kinderzimmer irgendwie mit dem C64 schon groß geworden ist, sondern hast ja gerade selber gesagt, ne, also bis zum Ende deines Designstudiums wusstest du nicht, wie man irgendwie böse formuliert, wie man Computer ein- oder ausschaltet. Und dann hast du es dir quasi angeeignet. Aber du bist ja quasi auch in so einer Konstellation, also mit den Computern alt geworden oder erwachsen oder größer, wie auch immer man das nennen mag. Ja. Wo es, also früher ist man irgendwie in die Buchhandlung gegangen und da gab es irgendwie 40 Bücher zur IT. Ne? Wenn man jetzt heutzutage, wenn es dann überhaupt noch Buchhandlungen gibt, dann finden wir da nicht 40 Bücher, sondern irgendwie 4000 Bücher, weil es so wahnsinnig diversifiziert ist. Und umgekehrt aber natürlich Leute, die jetzt so in unserer Generation, so also ich zähle uns jetzt mal zu einer Generation, stimmt nicht ganz, aber du weißt, was ich meine, die quasi mit der IT groß geworden sind. Ich werde dann manchmal von Leuten gefragt, ja, wieso wissen sie denn so viel? Naja, ich habe sehr, sehr früh damit angefangen und jedes Jahr sind so 3-4 Dienste dazugekommen.
Ja.
3-4 Technologien dazugekommen, die das quasi, die so ein bisschen den Mainstream in diesem Jahr diktiert haben, wo es in der CT viele Berichte dazu gab, ja, in der IX viele Berichte dazu gab. Und wenn man jedes Jahr 2-3 Dienste dazulernt, das ist machbar. Ne? Wenn man jetzt heute quasi als 21-Jähriger oder 20-Jähriger mit seinem Informatikstudium anfängt und eigentlich nur mit iPhones groß geworden ist oder mit Smartphones groß geworden ist, dann hat man echt viel zu lernen, um auf diesen Erfahrungsschatz zu kommen. Ne?
Ob das stimmt, weiß ich nicht genau, weil es gibt ja immer noch Themen, einfach nur als Beispiel jetzt, ne? Das neue BSI Grundschutz Plus, ne? So, da wird jetzt was Neues aufgebaut, ne? Insbesondere, ich vergesse den Namen immer, dieses darunter liegende Datenmodell OSKA. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Egal.
Müsste ich das wissen? Ja? Ich habe dieses Jahr die Zertifizierung, letztes Jahr die Zertifizierung gemacht. Vielleicht müsste ich das ja wissen. Das ist jetzt peinlich. Na egal.
Ja, es gibt ja eine Beschreibung dieses Datenmodells, auf der BSI Grundschutz basiert. So. Und da entwickelt sich etwas Neues tatsächlich. Ne? So. Und der Punkt ist ja der, man muss, das kannst du heute auch machen, du musst dich spezialisieren. Ne? Du musst eine neue Technologie erkennen. Okay, da geht es in eine neue Richtung. Dahinter steht dann wieder PHP-Programmierung, ne? Aber das ist überschaubar. Ne? Ich bin gerade dabei, so ein bisschen da, mich vielleicht nochmal in die Programmierung reinzufuchsen. Solche Themen muss man aufgreifen. KI ist genauso ein Thema. Ne? Das ist in sich geschlossen, zunächst einmal. Ne? Und man muss halt solche Themen rausgreifen und dann kann ich die vorausschauend angehen. Ne? Wenn ich das laufen lasse, klar, habe ich ein riesen Ding. Ne? Aber es gibt doch so spannende Themen, immer wieder neu. Ne?
Ja, aber die ganze Themenlandschaft ist schon komplexer geworden, finde ich. Ne? Also ich sag mal, zu unserer Zeit, in Anführungsstrichen, gab es halt noch kein Social Media, noch kein Smartphones, noch kein E-Commerce im heutigen Stadium und keine KI und so weiter. Also da kommt einfach jetzt auch ein ganzer bunter Blumenstrauß auf einen zu, wenn man sagt, ich mache was mit Programmierung oder ich will was Online-mäßiges machen. Da hast du erstmal viel, 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 viel mehr zur Auswahl als früher notwendigerweise. Ja. Ne? Das ist klar, deswegen, also die Komplexität, glaube ich, hat schon zugenommen. Und auch die Geschwindigkeit, mit der neue Dinge kommen, hat auch, finde ich, zugenommen.
Ja, natürlich.
Ja, wenn man allein die KI-Entwicklung sich anguckt. Aber sei es drum. Also, du bist jetzt quasi dann bei der Bank, machst was mit Informationssicherheit, bist auch noch Datenschutzbeauftragter geworden, quasi so über Nacht, in Anführungsstrichen. Und wie lange hast du das gemacht in der Bank?
Wie lange ich in der Bank war? Rund 20 Jahre.
Okay.
Also bis zur Rente.
Okay, gut.
Und dann bist du jetzt in Rente gegangen und hast gesagt, so, jetzt ist mir langweilig, weil die letzten Jahre haben mich noch nicht ausgefüllt und jetzt gründe ich nochmal eine neue Company, wo ich anderen Leuten was von meinem Lebensschatz abgebe oder wie ist es genau gelaufen?
Ich habe es ja eben kurz gesagt, ich habe ja schon während der Bankzeit nebenberuflich für die Bank gearbeitet. Diesen Nebenberuf, als ich Datenschutzbeauftragter geworden bin, habe ich gedacht, hey, na, Datenschutz kannst du doch eigentlich auch deine Kenntnisse andere Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter verkaufen. Mhm. Da kam mir die Idee, ne, als externer Datenschutzbeauftragter zu arbeiten. Und da bin ich auch vor 10 oder 12 Jahren zum Verlag gekommen, ne, über diese nebenberufliche Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter. Und da habe ich so eine Nase gehabt, habe gedacht, hey, da kannst du doch nebenbei schon tätig werden. Ich habe da 10, 12 Jahre, bevor ich in Rente bin, schon nebenberuflich als externer Datenschutzbeauftragter gearbeitet und für den Verlag geschrieben.
Ja. Aber da müssen wir natürlich kurz darauf hinweisen, du bist Datenschutzbeauftragter geworden, wenn ich das bei LinkedIn richtig lese, 2008. Da war also die DSGVO noch weit, weit entfernt. Ja. Da hatten die Banken natürlich ein gewisses Gefühl für und eine gewisse Notwendigkeit, sowas zu machen und zu haben. Aber viele andere Unternehmen oder Behörden, die waren da jetzt nicht so heiß. Die haben wahrscheinlich nicht so Schlange bei dir gestanden und gesagt, können Sie bei uns auch DSB werden, oder?
Also ich habe mir, das ging dann richtig los mit dem Datenschutzbeauftragten, eben mit der DSGVO. Mhm. Aber vorher gab es schon im Sozialbereich, ich war im Sozialbereich tätig, Unternehmen, die einfach aus eigener Motivation heraus gesagt haben, hey, wir müssen uns darum kümmern. Mhm. Ja. Richtig los ging es dann natürlich mit der DSGVO. Ne? Und ab dem Punkt habe ich etliche Kunden akquiriert und bin da auch bis heute noch externer Datenschutzbeauftragter.
Okay. Genau, gehen wir mal ins Hier und Jetzt. Was sind denn so quasi so deine Haupttätigkeiten mit deiner Beratungsfirma heutzutage?
Gut, heutzutage bin ich in erster Linie für große Versicherungsunternehmen und Banken im Bereich Informationssicherheit unterwegs. Datenschutz ist eher so diese externe Datenschutzbeauftragte, es ist eher meiner Meinung nach ein aussterbendes Tätigkeitsfeld.
Und Aussterben für dich?
Ja, also ich glaube, will ich jetzt nicht drüber philosophieren. Die Motivation der Unternehmen, ich bin meist also in dem Bereich, in den KMU unterwegs, oder Sozialbereich, geht es eher in Informationssicherheit, ne, oder datentechnisch-organisatorische Maßnahmen. Das Gewicht verlagert sich meiner Einschätzung nach. Aber ich bin, du hast ja gefragt, was ich jetzt größtenteils mache, also als Berater in der Finanzbranche, in der Versicherungsfinanzbranche. Das ist das Tätigkeitsfeld.
Und wie kann ich mir jetzt deinen Berateralltag dort vorstellen? Weil das Thema Informationssicherheit gerade in diesem Bereich ist ja kann ja gegebenenfalls sehr raumgreifend sein. Ne? Kümmerst du dich mehr um operative Dinge, kümmerst du dich mehr um strategische Dinge? Wie ist da so dein Beratungsschwerpunkt?
Also ich komme ja im Bankenumfeld oder Versicherungsumfeld geht es in erster Linie um Prozesse. Technischen Datenschutz, technische Informationssicherheit liegt ja im Wesentlichen bei der IT. Mhm. Das heißt, der klassische Ansatz in der Bankenwelt, der Informationssicherheitsbeauftragte, ISB, der ist ja mehr auf der strategischen und prozessualen Ebene unterwegs. Das heißt, ich berate Unternehmen bei der Etablierung der entsprechenden Informationssicherheitsprozesse und insbesondere Informationssicherheitsrisikomanagement, also Aufbau von Prozessen, wie kann ich Informationssicherheitsrisiken identifizieren, wie kann ich sie werten, wie kann ich diesen ganzen Managementrahmen im Unternehmen etablieren.
Okay. Und da ist jetzt da die letzten, 2 Jahre oder 3 Jahre durch NIS2 und DORA sicherlich nicht weniger auf deinem Schreibtisch gelandet an Anfragen.
Genau. Also wenn ich sage immer, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde ich mir ein paar Leute einstellen. Wobei man halt eben sagen muss, die Kunden sind schon angetan von meiner Erfahrung, jahrelangen Erfahrungen in der Branche. Ja? Mhm. Und ich war in der Landesbankenwelt gut vernetzt. Ich war da schon, wie soll ich sagen, tief in den regulatorischen Themen drin. Und die Kunden profitieren eben davon, dass ich sagen kann, geht nicht, mach das, mach dies. Ja? Mhm. Und ich kann das sagen, weil ich es selbst gemacht habe. Und ich bin durch 2 44er BaFin-Prüfungen, das sind die Informationssicherheitsprüfungen der Bundesaufsichtsamt bei der Saal, durch als Alleinverantwortlicher. Und was ich dort gelernt habe, dass an Praxiserfahrung, ne, wo man eben tatsächlich face-to-face mit den Prüfern da sitzt, das kannst du nirgends nachlesen. Ne?
Kriegst auch kein Zertifikat drüber. Bitte? Ja, ich sagte, da kriegt man auch kein Zertifikat drüber oder sowas, aber das ist unbezahlbar letztlich.
Das ist Lebenserfahrung, um es mal so zu sagen. Ja. Das hat nichts mit Wissen zu tun, das ist hauptsächlich Lebenserfahrung. Mhm. Ne? Und davon profitieren die Kunden natürlich. Ja. Mhm. Es gibt in der Branche etliche in meinem Alter, die noch tätig sind. Ne? Also die alten Hasen, die dann immer wieder mal gefragt werden. Ne?
Aber damit dir nicht langweilig wird, publizierst du dann ab und zu auch noch oder hältst mal den einen oder anderen Vortrag. Also das macht dir anscheinend ja auch Spaß, ne?
Diese Geschichten. Ne? Das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, nichts zu machen. Also das geht nicht. Mhm. Dahinter steht so mein Hobby, ne? Die Lego und hier die Autos. Ja, ich bin eigentlich immer tätig.
Zumindest im Blick auf die Uhr, lass uns mal so über so Standardthemen reden. Jetzt haben wir jemanden, der sehr erfahren ist, auch der in diesem Bereich sehr, sehr umtriebig ist, der sehr, sehr viel Beratung macht. Jetzt nehmen wir mal an, du bist ein Tag König, Kaiser von Europa und du darfst im IT-Sicherheitsbereich oder in der allgemeinen Gesetzgebung mal das anfassen, wo du denkst, boah, verdammte Axt, da haben die aber echt Bockmist gemacht, sind übers Ziel hinausgeschossen oder. Wo würdest du in diesem IT-Sicherheitsbereich ansetzen und Dinge ändern? Oder bist du mit allem zufrieden?
Also ich sag mal, von der Gesetzgebung her, wenn ich jetzt so NIS 2 mir anschaue, ne, oder jetzt DORA in der Finanzbranche, muss ich sagen, dass die Regelwerke sind aus meiner Sicht gut. Ne? Mhm. So, die sind vor allen Dingen, gut, sie kommen zu spät, aber sie sind ja gut. Ne? Mhm. Auch was das BSI macht, muss ich auch sagen, das ist wirklich gut. Ne? Der hat sich sehr viel getan. Das ist äußerst positiv. Das Problem, was wir haben, und da bin ich tatsächlich aus der Bankenwelt, wie soll ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, die BaFin macht Prüfungen. Die geht in die Bank, schaut da rein und wenn da nicht die Sachen DORA nicht umgesetzt wird, hey, das gibt Millionen Bußgelder. Mhm. Das ist richtig krass, ne? Was da passiert. Ne? So. Und in der Industrie oder in den Kommunen, da passiert gar nichts. Da kommt keiner, da guckt keiner. Da gibt es zwar ein Gesetz, aber wie immer in Deutschland, nur wir haben ein Gesetz, aber warum können Leute das kontrollieren? Ne? Ob das die Polizei ist oder wer auch immer. Da ist ja niemand mehr da. Mhm. Und wenn ich nicht kontrolliere, wird es nicht umgesetzt. Da werdet ihr mir beim Datenschutz doch auch recht geben. Ne?
Definitiv.
Da lacht sich doch jeder tot. Ne?
Ja, einen kleinen Schwung hat die DSGVO ja gebracht. Ne? Das haben wir alle ja gemerkt, an der Auftragslage etc. Und es ist ein bisschen mehr in den Köpfen der Leute angekommen, das schon. Ja, aber das mit Bußgeldern und so weiter. Aber natürlich, wenn du die Aufsichtsbehörden da hast, die an allen Ecken stöhnen, weil sie personell einfach überfordert sind, sozusagen, nicht die genügend Leute, nicht genügend Budget haben für das, was sie eigentlich machen müssten und könnten und sollten, dann ist es natürlich schwierig mit der Durchsetzung. Das ist wohl richtig, ja. Und genau.
Solange nicht geprüft wird, und das fehlt tatsächlich in Deutschland, eine regelmäßige Prüfung dieser, und dann nicht nur die Kritis, sondern das muss durchgehen. Die BaFin schafft das. Ne? Die BaFin prüft die kleine Sparkasse, ne? Und so weiter. Und die kleinen Sparkassen, nur als Beispiel jetzt, die müssen eine interne Revision haben und die müssen an die Aufsicht, schaut sich diese Berichte an. Ne? Mhm. Da liegt was drin. Ne? Natürlich machen BaFin auch Fehler, ne? Wenn man jetzt Wirecard anschaut. Ja, klar. Aber das ist ein regelmäßiger Prüfungsprozess. Ja. Und der fehlt in Deutschland.
In allen Dingen. Vor allen Dingen, was ja auch nicht wirklich überprüft wird, sind unsere kleinen Kommunen und Gemeinden. Ne? Ich meine, das ist eine große Katastrophe, wie ich finde, weil man überlegt, was die für Daten von uns Bürgern haben. Ja, ich habe Anfang letzten Jahres meinen Personalausweis neu gemacht. Das heißt, die haben ein biometrisches Passwort, die haben einen Fingerabdruck, die haben alle Daten dazu. Jetzt überlege man sich mal, wenn die Daten da weg sind, was jemand, der die Daten kriegt, damit anfangen kann, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Und so eine kleine Gemeinde, ja, wie so eine Stadt Würseln, da wo ich sitze, ich weiß nicht, wie die informationstechnisch aufgesetzt sind. Ich glaube gar nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt keinem das so nahe treten, aber ich glaube,
die sind zumindest nicht gut ausgestellt. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen.
Jede Woche in der Zeitung, dass eine Kommune nach der anderen
hat ja Gründe.
Gehackt wird.
Ja, klar.
So. Genau. Also ich habe nur einen Schwank aus der Bank. Ich habe bei der Bank, da wir auch Kommunalkredite betreuen, habe ich die Business-Idee gehabt, dass die Bank Informationssicherheit an Kommunen. Ne? Also wir verkaufen der Kommune einen Kredit und die als Benefit eine Audit von uns, ne? Und kriegen eine Beratung, was sie an ihrem Informationssicherheit verbessern können. Ne? Als umsonst, als Benefit, weil sie unser Kunde sind. Ne? Ich war bei den Kommunen, bei Bürgermeistern in der Rolle als ISB der Landesbank, ne? Und habe Vorträge gehalten. Da kam kein einziges zurück.
Ja, warum? Ich glaube, das ist ganz
schwarz häufig auf weiß da steht, was alles nicht funktioniert, dann hängen sie ja natürlich am Fliegenfänger.
Genau, das ist gut.
Und sie haben ihre Kollegen, die die IT betreuen. Das sind Dinge aus Seilschaften. Das habe ich auch mitbekommen. Ne? Und wenn was rauskommt, ist diese Seilschaft ja am Wanken. Ne? Das ist das, was du gesagt hast. Ne? Das heißt, die Motivation geht die null. Ne?
Ja, das ist ja auch so nach dem Motto immer, wenn ich die Antwort nicht hören will, dann stelle ich die Frage erst gar nicht. Ne? Dann,
genau.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber
da keiner reinkommt. Und das Schlimme ist ja, wie im Datenschutz ja auch, es gibt ja keine Bußgelder für Behörden. So, das heißt, die haben da überhaupt keine Motivation. Selbst wenn wir jetzt Bußgelder für Informationssicherheit hätten, ja und?
Ja.
Behörden kriegen kein Bußgelder, also was soll's. Ne? Ja. Wenn die Daten weg sind, ja, man liest es jedes Mal. Und was passiert? Nichts passiert.
So ist es. Deswegen, wir hatten ja so gehofft, dass sie bei NIS 2 jetzt in der Umsetzung mit reingenommen werden, aber es ist ganz überraschend nicht dazu gekommen. Wie kam es wohl?
Wobei interessanterweise bei der KI-Verordnung ist es ja so, ne? Korrigiere mich, Michael, ne? Bei der KI-Verordnung sind auch Behörden im Lostopf, wenn sie sich nicht dran halten, müssen auch Behörden dort Bußgelder bezahlen. Da kommt natürlich immer das Argument linke Tasche, rechte Tasche, was ich allerdings nicht glaube. Also wenn der Behördenverantwortliche auf einmal da eine Rechnung von einer anderen Behörde bekommt, dann hat der ein Argumentationsproblem.
Das stimmt, ja. Also zumindest gibt es noch keine Ausnahmen. Auch beim Datenschutz ist das ja eine nationale Besonderheit. Ja, andere EU-Staaten haben ja durchaus auch für ihre Behörden Bußgeldmöglichkeiten. Die haben wir in Deutschland durch das BDSG nicht, aber ja, das ist so, Bußgeld ist das eine, es muss aber jemand erstmal überprüfen und es feststellen, diesen Verstoß, damit du das Bußgeld auch verhängen kannst. Also die Prüfung, das sehe ich auch irgendwie, dass das schwierig ist, das müsste regelmäßiger erfolgen. Aber wo willst du die Fachkräfte hernehmen? Ne? Da fängt es ja schon wieder an.
Jo, aber ich sage mal so, ohne dass wir tatsächlich Audits, verpflichtende Audits machen. Das muss ja kein unbedingt ein Bußgeld sein, ne? Aber irgendwo verpflichtende Audits. Und das heißt nur interne Selbstaudits, wie auch immer. Ne? Da muss irgendwo ein Prüfungsmechanismus rein. Ja. Ne? Das heißt ja nicht, wenn ich sage, okay, ich habe eine ISO 27001 Zertifizierung für den Aktenschrank oder sowas. Ne? Kennen wir ja auch alles. Ne? Und wenn ich bei einigen Banken sieht es ja auch ganz schlimm aus. Und erst wenn die BaFin kommt, ich war bei etlichen Kunden vor der Prüfung, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, ne, wie die da aufgestellt waren. Dann kommt die Prüfung und dann geht es genau wie bei uns. Ne, auf einmal, wupp, da werden Millionen reingesetzt. Ne, weil wenn sie es nicht machen, machen sie die Bank zu. Ne? Und die können die Bank zumachen.
Wenn die Kamera gleich aus ist, dann nennst du mal Namen bitte von den Banken, aber nicht jetzt on camera. Nur für mich so zum Wissen.
Wo also ich mal Geld hin tue und wo nicht.
Das ist schon so, dass dieser Druck fehlt, ne? In der Industrie. Und deswegen wird sich da auch meiner Meinung nach in den nächsten Jahren nicht viel tun, weil es ist für die Unternehmen ist eine Risikoabwägung. Deswegen boomen ja im Moment auch die Cyberversicherungen. Ne? Das heißt, man versucht sich über die Cyberversicherung da eine Rücke frei zu halten, ne? Und sagt, okay, über die Prämie macht nichts.
Wobei die auch entweder enorm teuer geworden sind oder in den Cyberversicherungen, in den Verträgen drinsteht, du musst dieses, jenes und welches alles machen. Und wenn du das nicht machst, verlierst du deinen Versicherungsschutz. Genau. Ich glaube, da gibt es viele Unternehmen, die sich da im Moment sicher wähnen, aber nicht sicher sind.
Ja, natürlich nicht.
Und das Insolvenzrisiko, das hat eine Kommune natürlich nicht, aber das Insolvenzrisiko wird, glaube ich, gerade von KMU-Unternehmen, nicht von dem kleinen Dachdecker, der kann zur Not seine Rechnung auch noch mit auf den Bierdeckel schreiben. Aber KMU-Unternehmen unterschätzen ihr Insolvenzrisiko systemisch.
Ja, absolut. Aber das ist ja gerade der Punkt, ne? Wenn ich meinen Kunden, wenn die mich fragen, ja, Cyberversicherung, wenn ich dann sage, okay, wenn wir alles das gemacht haben, was wir jetzt hier auf der Tapete haben nach dem Audit, Wenn wir das alles haben, dann kannst du eine Versicherung machen, weil vorher hast du nur Ausschlüsse. Ne? Ja, weil genau. Alles das, was wir hier auf der Tapete haben, verlangt der Versicherer, dass du das hast.
Na klar. Ne?
Und wenn du das nicht hast, versichert er genau das eben nicht.
Ne? Ja. Oder er nimmt die Prämie und freut sich ins Ästchen. Ne?
Weil ja, natürlich, also er schließt es aus. Ne? Er macht eine Versicherung ab und hat die ganzen Ausschlüsse drin.
Ja. Ne?
Bestenfalls, wenn er transparent ist. Wenn er Pech hat, steht es dann irgendwo in der AGB drin oder wo auch immer.
Ja.
Aber gut.
Mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Ja, Leute da draußen, sorgt dafür, dass ihr euren Laden im Griff habt, sorgt dafür, dass ihr eure Prozesse im Griff habt. Solltet ihr das nicht haben oder solltet ihr Sorge davor haben, dass das bei euch nicht ganz auf Lot ist, dann könnt ihr sicherlich den Andreas behelligen mit euren Anfragen. Er wird sich sicherlich über Anfragen freuen.
Ja, klar.
Wir sind dann auch langsam, aber sicher so am Ende der heutigen Aufnahme angelangt. Wir bedanken uns bei dir, lieber Andreas. Du darfst gerne gleich, wenn du magst, noch das Schlusswort sprechen. Wir bedanken uns aber bei dir, Andreas, für deine Zeit. Wir bedanken uns aber auch natürlich bei euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wie immer, da wo ihr uns schaut, da wo ihr uns hört, kann man mit Sicherheit Sternchen vergeben, Daumen nach oben geben, man kann Kommentare schreiben, man kann uns abonnieren. Über all das würden wir uns riesig freuen. Und dann bedanken wir uns bei euch da draußen. Und dann, Andreas, wenn du magst, kannst du gerne noch das Schlusswort sprechen.
Das Schlusswort?
Ja.
Zum Sonntag, am Montag. Ja, also mir hat es viel Spaß gemacht, die Runde. Ich hätte noch können viel erzählen, aber ich denke...
Kommst einfach nochmal wieder, kein Problem.
Wir haben, denke ich, viele Punkte angesprochen, die aus meiner Sicht auch heutzutage noch wichtig sind. An euch vielen Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.